Deutschlandradio Kultur. Breitband.
Hallo, hier ist Breitband oder besser für unsere möglichen zukünftigen englischsprachigen Mitbürger. This is Broadband im Deutschlandradio Kultur mit Christine Watti.
Und mit Christian Conradi, hallo. Und natürlich wird uns der Brexit beschäftigen. Wir wollen wissen, was die Medien mit diesem Ergebnis zu tun haben, das im Nachhinein ja nicht nur die Brexit-Befürworter erschreckt hat, sondern auch manchen, der für Leave, also für den Ausstieg, gestimmt hat.
I'm shocked about both. I'm shocked that we actually had voted to leave. I didn't think that was going to happen. My vote, I didn't think it was going to matter too much because I thought we were just going to remain. And the David Cameron resignation has blown me away, to be honest. I think it's been the period of uncertainty that we're going to have for the next couple of months. I think that's just been magnified now. Quite worried.
Tja, also ich dachte nicht, dass meine Stimme wirklich zählt, sagt einer, der für den Brexit gestimmt hat und der nun einigermaßen schockiert ist. Haben die Medien dabei eigentlich viel mehr Stimmung gemacht, als eben ordentlich aufgeklärt, was zum Beispiel das Gewicht einer Stimme für die eine oder andere Seite bedeutet? Wie überhaupt geht eine moderne Berichterstattung über solch kontroverse Wahlkampfthemen und wie weit dürfen oder müssen sich Medien positionieren?
Tja, darum geht's heute in Breitband. Wir haben aber auch ein etwas vermeintlich zumindest leichteres Thema. Zwinker, Smiley und seine Freunde. Seit dieser Woche gibt's 72 neue Emojis. Welche Rolle diese kleinen Bildchen unserer digitalen Kommunikation, aber auch als Abbild der Vielfalt unserer Gesellschaft spielen, das ist unser Thema in der zweiten Hälfte.
Dazu von mir ein spontanes Face with Tears of Joy. Und dann schicke ich dir noch ein Dancing-Emoji, wenn du sagst, was es mit der Musik heute auf sich hat.
Ja, dazu braucht man eigentlich ein Emoji für Zigaretten- und Whiskyflaschen. Denn dafür steht diese Musik, die wir jetzt hören. Los geht's mit rauchig beherztem Gesang und lauten Gitarren. Wir hören Cooper von Tigerman Woe aus Massachusetts.
Hello, whoa.
Breitband-Topic.
Wie bereiten Wähler heutzutage eigentlich ihre Wahlentscheidung vor? Durch Recherche vielleicht oder durch das Lesen verschiedener Artikel? Im Fall des Brexits jedenfalls gab es laut Google einen ziemlich deutlichen Trend zu einer Nachbereitung der eigenen Entscheidung. In der Nacht und am frühen Morgen nach dem Referendum wurden Fragen nach den Folgen eines Brexits viel öfter ins Google-Suchfeld eingegeben als zuvor.
Das hätte man natürlich auch schon früher haben können, diese Infos, die man dann da gefunden hat. Und vielleicht nicht nur durch selber suchen, sondern eigentlich doch auch durch die Hilfe der Medien, die sie quasi an einen herantragen in verschiedenen Hintergrundberichten. Die aber hatten an vielen Stellen offenbar anderes zu tun.
Ja, sie schienen im ganzen Abstimmungsaufruhr jedenfalls alles andere als neutral, haben klar Stellung bezogen, Abstimmungsergebnisse nicht nur empfohlen, sondern sogar gefordert. Britische Medien waren mehrheitlich für den Brexit und Deutsche dagegen.
Und wie damit vielleicht tatsächlich das Wahlergebnis beeinflusst wurde, das besprechen wir gleich hier in Breitband. Vorher fasst Markus Richter zusammen, wie die Medien in Großbritannien über die Brexit-Abstimmung genau berichtet haben.
See you later.
Titelt die Boulevardzeitung The Sun auf ihrer Webseite am Freitagmorgen, nachdem bekannt wurde, dass die Mehrzahl der Briten dafür gestimmt hat, die EU zu verlassen. Und?
Wähler im Norden unterstützen Leave und trotzen der Labour-Elite und zeigen Brüssel zwei Finger.
Zwei Finger steht für die beleidigende Variante des Victory-Zeichens. Auf der Webseite sind überall glückliche, feiernde Menschen zu sehen. Hier wird kein Abstimmungsergebnis berichtet, hier wird ein Wahlsieg gefeiert. Kein Wunder, The Sun hatte schon vor der Entscheidung kräftig Stimmung gegen Europa gemacht.
Und das bestätigt mir. Der einzige Weg, unsere Beziehung zur EU zu ändern, ist Leave wählen und morgen wieder die Kontrolle übernehmen.
Boris Johnson, Anführer der Brexit-Kampagne Vote Leave. Der härteste Konkurrent von Premierminister Cameron kommt im Online-Artikel Sun Says Back Brexit gleich zweimal zu Wort, sonst niemand. In dem Artikel werden Leser und Leserinnen mit propagandahafter Wahlkampfrhetorik aufgefordert, gegen die EU zu stimmen. Und damit ist The Sun nicht allein.
Lügen, raffgierige Eliten oder eine große Zukunft außerhalb eines sterbenden Europas. Wenn du an Britannien glaubst, stimme für Leave.
Nein, das ist kein Flugblatt der Brexit-Befürworter, sondern die Titelseite der Daily Mail vom 22. Juni, dem Tag vor der Abstimmung. Und das sind nur zwei Beispiele. Generell scheint die Presse in Großbritannien EU-feindlich eingestellt. Laut einer Studie des Reuters Institute for the Study of Journalism waren fast die Hälfte aller erschienenen Artikel für einen Brexit, aber nur ein Viertel für ein Verbleiben Großbritanniens in der EU. Vor allem Boulevardblätter wie eben Sun, Daily Mail oder Daily Star agitierten für den Brexit, während Daily Mirror, die Financial Times oder der Guardian EU-freundliche Artikel veröffentlichten, die von der Haltung her aber ebenfalls sehr stark formuliert waren.
Brexit ist eine Fake-Revolution. Arbeiterklassenkultur wird als Geisel genommen, um der Elite zu helfen. Der Brexit-Crash wird euch alle arm machen. Seid gewarnt.
Einen wichtigen Unterschied gibt es aber. Diese Artikel des Guardian sind in der Kommentarrubrik Comment is free erschienen, also klar als Meinung gekennzeichnet und nicht als normale Artikel. Und die Situation in Deutschland? Von hier gab es breite Unterstützung für einen Verbleib Großbritanniens in der EU. Der Spiegel produzierte zum Beispiel 23 Extra-Seiten und forderte auch online:
Ihr gehört dazu. Bitte geht nicht.
Auch Zeit Online forderte Vote Remain und beteiligte sich auf Twitter am Hashtag We Can Work It Out, bei dem mit Zeilen aus Songtexten für den EU-Verbleib geworben wurde. Geholfen hat das alles nichts, die Briten haben für den Brexit gestimmt. Nach ersten Analysen wurde vor allem in den Gegenden für ein Verlassen der EU gestimmt, in denen Menschen eher weniger Einkommen, weniger Bildung und weniger Sozialstatus haben. Vielleicht ist es nur Zufall, dass man damit auch das Klischee des Stammpublikums für Boulevardzeitungen umschreiben könnte, vielleicht aber auch nicht.
Die These, die in dieser Frage von Markus Richter liegt, die geben wir gleich weiter hier in Breitband an den Journalisten Hans Hütt. Zuvor aber kommt noch ein bisschen Musik zur Entspannung, oder nicht?
Na, mal schauen. Manchmal ist es besser, schlechte Erfahrungen nach außen zu kehren und in Kunst zu verwandeln, als sich innerlich davon zerfressen zu lassen. Das ist das Motto von Miriam Meravi, alias Chimera aus Texas. Wäre sie Britin, würde sie wahrscheinlich über den Brexit singen. Die junge Musikerin verwandelt persönliche Enttäuschung des Alltags in hochemotionale Singer-Songwriter-Stücke. No Apologies heißt ihr Debüt und daraus hören wir Macaroni Pieces.
Keep on talking, I'll get through this. Never trust anyone fully, and you're not free of blame, and I won't be ashamed, no, I'm not sorry. It's about damn time someone stood up for me.
Macaroni Pieces von Chimera hier im Deutschlandradio Kultur bei Breitband. Und wir wollen weiter sprechen über den Brexit und der Frage danach, was die Medien damit zu tun haben, wie eine moderne Berichterstattung dazu aussehen sollte und wie weit sich Medien überhaupt positionieren sollten und dürften. Das ist unser Thema jetzt und das wollen wir besprechen mit dem Journalisten und Autor Hans Hütt. Guten Tag.
Guten Tag.
Markus Richter, der hat ja in seinem Beitrag vorhin geendet, indem er das Klischeebild des Boulevardlesers und das Klischeebild eines Brexit-Befürworters zu einem hat werden lassen. Ist das wirklich so einfach? Kann man damit das Ergebnis erklären? Boulevardleser werden quasi aufgeheizt durch diese Boulevardberichterstattung für den Brexit und machen dann schlichtes Kreuzchen, ohne nachzufragen?
Die Wirkung von Medien ist im englischen Raum deswegen noch ein bisschen komplizierter auf der einen und ein bisschen einfacher auf der anderen Seite, weil die Idee der Pressefreiheit im Vereinigten Königreich eine ganz besonders radikale Form gefunden hat. Sie sind hemmungslos, sie sind, wie vor wenigen Jahren zu besichtigen gewesen ist, auf eine Weise brutal manipulativ unterwegs. Sie haben eine eigene Agenda, namentlich die Medien, die zu dem Murdoch-Konzern, wie zum Beispiel die Sun, gehören. Und der Hintergrund ist natürlich, dass man die Idee der Pressefreiheit, also die Idee der politischen, öffentlichen Kontrolle der Regierung, in starke Hände geben wollte. Tatsächlich funktioniert das gar nicht mehr, denn dem einen Schrecken der politischen Gewalt, einen anderen Schrecken, der mit einer genauso mächtigen Agenda unterwegs ist, entgegenzusetzen, die geht nicht mehr auf. Und in der Beziehung zwischen Medien und ihren Lesern gibt es keine Art von psychologischen Mechanismus, wir befehlen, du folgst, sondern es wird eine eigene Welt erzeugt, die mit den Ideen von der Wirklichkeit gelegentlich sich berühren. Also wenn es zum Beispiel um die Frage geht, gewinnt die Kontrolle zurück, könnte man sich natürlich psychoanalytisch etwas gewitzt fragen, hey Mac, wo hast denn du in deinem Leben noch Kontrolle? Über wen? Über was? Oder wo erlebst du dich unter Kontrolle gestellt? Und da sieht die Sache plötzlich ganz anders aus. Mit anderen Worten, es wird psychologisch an fast, würde ich sagen, Instinkte appelliert. Diese Instinkte sind so konfektioniert, dass man darin einen psychologischen Anreiz, ja natürlich will ich Kontrolle zurück, am Werk sehen kann, der zumindest auf einer symbolischen Ebene dann die Wähler in die Lage versetzt, ja jetzt nehme ich Kontrolle zurück, auch wenn sie Kontrollverlust leidende Subjekte sind.
Trotz dieser Radikalisierung, wie Sie es gerade beschrieben haben, haben sich die Leute noch nicht an diesen medialen Status quo so sehr gewöhnt, dass man diese Zuspitzung und diesen Populismus nicht als solchen auch entschärfen kann mittlerweile in Großbritannien, glauben Sie?
Naja, also hier könnte man auf diese demografischen Ergebnisse eingehen. Die jüngere Internet-Savvy-Generation, die ja auch weit überwiegend für Remain gewotet hat, hat sozusagen in ihrer Mediennutzung eigene Checks and Balances, Kontrollsysteme, mit welchen sie Nachrichten aus anderen Quellen bezieht, als lediglich den Medien, über die wir eben geredet haben, während die ältere Generation, namentlich die einfachere Ausbildung mit sozial prekärem Status, eher noch so eine Art von Bauchgefühlverbindung zu den Medien hat. Mit anderen Worten, auch da ist kein Befehl- und Gefolgschaftsverhältnis am Werke, sondern eher also wirklich so eine Bauchstimmung und der lassen sie freien Lauf.
Diese Bauchstimmung, die existiert oder regiert ja dieses Verhältnis Großbritannien und EU schon seit sehr langer Zeit und dieses Verbreiten, um das auch zu unterfüttern von Mythen oder Lügen über die EU, ist ja ziemlich Standard geworden. Es gibt auch von der EU eine Mythenaufklärungsseite, die für Großbritannien eingeführt wurde, damit diese ganzen Bananen- und Glühbirnen-Stories einfach mal mit Fakten unterfüttert werden. Welche Schuld tragen denn die Medien an dieser ganzen Verbreitung dieser halbgaren Geschichten? Denn natürlich kann man sagen, das sind auch in erster Linie die EU-feindlichen Politiker, die genau dann damit aufmachen, aber natürlich auch ständig Medienberichte, wo die Hälfte der Geschichte einfach fehlt.
Die Medien verlieren damit den von ihnen selbst beanspruchten Status einer Kontrolle der politischen Gewalt. Also sie verraten die Idee der vierten Gewalt. Das hat im Fall des Vereinigten Königreichs etwa zum Inhalt, UK hat im Rahmen seiner EU-Mitgliedschaft eine ganze Reihe von sogenannten Opt-out-Bestimmungen, die sie gegenüber dem großen Rest der europäischen Gemeinschaft privilegierten. Also die gesamte Frage der Menschenrechte, der Freiheitsrechte, der Sozialcharta, die erst ganz kürzlich dann zumindest teilweise auch in UK wirksam geworden ist, fanden im Grunde gar nicht statt. Und wenn man nochmal zurück auf das Thema der Kontrolle geht, dann muss man einfach wissen, dass die Whitehall, also mit anderen Worten die Bürokratie unter der politischen Führung, hat im Vereinigten Königreich eine unglaubliche Macht. Diese Macht geht so weit, dass sie sich der politischen Kontrolle entweder durch die Minister oder die Staatssekretäre oder die Parlamentarier weitgehend entzieht. Nur dann, wenn es einen richtigen Skandal gibt, gibt es gelegentlich die Chance, da mal ein paar Korrekturen vorzunehmen. Und im Grunde gibt es nur noch eine Instanz, die in dem Vereinigten Königreich sowas wie Aufklärung, tiefschürfende Fakten und so weiter aufbereitet. Das sind die berühmten Royal Commissions, aber die finden jenseits von Medien, Bürokratie und Parlament statt. Leider ist der Zustand der politischen Verfassung des Vereinigten Königreichs in einer grauenvollen Situation.
Kommen wir mal zu uns nach Deutschland. Hier war es ja so, dass die mediale, ja, wie soll man sagen, Position genau die entgegengesetzte war, wenn man sich so die mehrheitliche mediale Aufmachung anschaut. Also auch weit davon entfernt, neutral zu sein. Wenn man eine klare Empfehlung ausspricht als Medium für eine politische Entscheidung, ist das überhaupt noch Journalismus? Beziehungsweise wie stark sollten und dürfen sich Medien eigentlich positionieren in so einem doch sehr komplexen Feld?
Naja, also gehen wir jetzt auf ein Genre ein, das ich ja relativ häufig bearbeite, nämlich die Form, das Format der politischen Talkshow. Da war nun am Donnerstagabend bei Frau Illner eine Dame zugeschaltet, die also eine starke Brexit-Befürworterin, Vote to Leave ist, und die mit einem der britischen Redekultur wunderbaren Stirnrunzeln da lauter Unfug erzählte, der wirklich sprachlos machte. Und in der Runde der im Studio versammelten Gäste gab es dann, es war am Mittwoch bei Maischberger, sorry. Dann in der Runde gab es so einen Journalisten, der mit einer eigenen Agenda in Deutschland unterwegs ist, Roland Tichy, ein berühmter Einwanderungskritiker, um nicht zu sagen berüchtigt, der dann die Kritik an der Dame mit dem Argument zurückwies, sie könne sich ja dagegen die Kritik nicht mehr verteidigen. Und mit dieser Form, also ich bin höflich, hat er auf der anderen Seite vermieden, dass Unsinn als Unsinn gebrandmarkt wird. Also es gibt gewissermaßen Immunisierungsstrategien gegen die Realität. Wahrheit als zumutbare Form der Kommunikation wird damit gegenstandslos. Also wir haben sekundäre, tertiäre Realitäten. Und man muss wirklich noch hinzufügen, dass all die Anstrengungen von Bild, okay, Wembley wird anerkannt, nicht anerkannt, Spiegel und Zeit, an einem Manko kranken. Das Vereinigte Königreich hat die Idee der Vereinigten Staaten von Europa 1946 durch Winston Churchill in seiner berühmten Zürcher Rede unterstützt, aber immer mit der Idee, den großen Moloch in der Mitte Europas zu bändigen. Mhm. Von Deutschland irgendeinen Rat anzunehmen, gilt in der politischen Kultur Großbritanniens geradezu als ehrenrührig. Und das hat eine sehr lange Tradition, die nicht erst auf dieses Jahrhundert zurückgeht.
Sie sagen, die britischen Medien, die haben also die Idee der vierten Gewalt verraten. Gleichzeitig aber, wenn wir in die Zukunft Europas gucken und darauf gucken, dass natürlich jetzt auch in anderen Ländern diese ganzen Referendumsbestrebungen zunehmen. Wir wissen nicht, was da passiert. Aber wird es auch da die Frage geben, was tun denn da an dieser Stelle die Medien? Also wer positioniert sich wo und wie weit wird diese Zerstückelung, die mögliche Zerstückelung eines Europas auch immer auf diesen Wegen mit vorangetrieben? Wie sollte Ihrer Meinung nach die Berichterstattung darüber erfolgen? Es gibt bestimmt nicht wegen der jeweiligen Historie in den Ländern einen einzigen Ratschlag für alle Länder. Nur was wären die wichtigen Punkte, die Sie uns noch mit auf den Weg geben?
First things first, die Politik der Europäischen Union und der sie kontrollierenden nationalen Regierungen, der Parlamente, des Europäischen Parlaments, die müssen einfach stärker selber ihre Funktionen in der Gewaltenteilung erfüllen. Und wenn dies gelänge, ich habe meine Zweifel, kann das anders aussehen. Nur, wir haben mit der Europäischen Union so etwas, wie soll ich das sagen, das ist jetzt mit Granusal, also etwas als Gegnerschaft für die rechtspopulistischen Parteien, die mit dem, was in antisemitischer Propaganda vor 80 Jahren der ewige Jude gewesen ist, eine völlig abstrakte Figur, auf die unendlich viel Hass, Misstrauen projiziert werden kann. Und die Tränen der Frau von Storch sind Krokodilstränen der Freude darüber, diesen Pappkameraden auch in Deutschland durch die Gassen prügeln zu können. Und das hat mit Aufklärung nichts zu tun. Die Medien müssen tatsächlich die Propaganda dieser Parteien nicht zum Nennwert und She said, he said und so weiter transportieren, sondern besser gründlicher dekonstruieren.
Jetzt ist natürlich genau das passiert, was wir befürchtet haben in der Sendung. Wir haben ein Riesenfass aufgemacht, das wir hier nicht mehr zukriegen. Wir haben schon überlegt, eigentlich wäre es ein Thema für eine einstündige Talksendung. Wir haben 10 Minuten angesetzt, jetzt sind es schon 12 Minuten. Mhm. Und wir könnten eigentlich noch ewig weiterreden. Und es wird uns sicherlich auch noch sehr lange beschäftigen, dieses Thema. Da werden wir heute auch noch öfter mal drauf zurückkommen. Vielen Dank an den Journalisten Hans Hütt. Über Medien und den Brexit haben wir gesprochen. Das Gespräch können Sie natürlich auch noch mal nachhören auf breitband.deutschlandradiokultur.de. David Gresham hören wir da noch. Eigentlich wollte der britische Musiker ein Album aufnehmen, dann kam ihm ein Umzug dazwischen von Cambridge nach London und jetzt musste er sein geplantes Album erstmal auf Eis legen. Das Gute ist, er hat eine Konzeptsingle draus gemacht. Airships heißt die und daraus hörten wir das Stück Cruising.
Breitband. Medien und Meinungen.
Hallo Vera Linz.
Hallo.
Schön, dass du da bist mit den Medien und Meinungen. Erstes Thema. Seit einem Jahr arbeitet die Bundesregierung an einer Geheimdienstreform, nachdem der BND im Zusammenhang mit den Snowden-Enthüllungen in die Kritik geraten war. Und es geht dabei um zwei Gesetze. Einmal werden die Befugnisse des BND neu geregelt und da wurde schon Kritik laut. Das Gesetz legalisiere bisher illegale Überwachungspraktiken und würde die sogar ausweiten. Und inzwischen ist auch die zweite Hälfte dieses Reformpakets bekannt geworden. Darin geht es um die parlamentarische Kontrolle der Geheimdienste. Und die Frage an dich, Vera, ist der Teil dieses Pakets denn besser gelungen?
Zum Teil. Also es gibt Lob zum Beispiel von Reporter ohne Grenzen, dass der Schutz von Whistleblowern verbessert werden soll. Nach dem Entwurf können diese sich jetzt leichter an Kontrollgremien wenden, um Missstände anzuzeigen. Gelobt wird auch, dass das parlamentarische Kontrollgremium, das die Geheimdienste kontrolliert, personell aufgestockt werden soll und einen ständigen Bevollmächtigten bekommen wird. Beides gehe in die richtige Richtung, so Reporter ohne Grenzen, auch wenn einige Details noch zu optimieren wären.
Wie steht es denn eigentlich um die Frage, wie transparent deutsche Geheimdienste sein müssten, denn die sollten ja eigentlich auch mal Tätigkeiten offenlegen.
Genau, dafür gäbe es ja theoretisch auch eine rechtliche Grundlage, das Informationsfreiheitsgesetz IFG. Danach können Journalisten und Bürger Zugang zu Informationen aus Bundesbehörden erhalten. Und der Knackpunkt ist, das IFG gilt für die Geheimdienste nur eingeschränkt, erklärt Christian Mier, Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen.
Das ist auch ein ganz zentraler Kritikpunkt, dass sozusagen gerade alle Kooperationen, die zum Beispiel mit ausländischen Geheimdiensten es gibt, nicht berichtet werden müssen. Und wenn wir jetzt mal an die Skandale der Vergangenheit denken, alles, was Snowden enthüllt hat, zum Beispiel Iconal, ein gemeinsames Überwachungsprogramm von verschiedenen Geheimdiensten, das müsste weiter nicht berichtet werden.
Also bedeutet, legal kommen solche Verstöße auch in Zukunft nicht an die Öffentlichkeit und deshalb zieht Christian Mier ein klares Fazit aus dem bisherigen Gesetzentwurf.
Im Großen und Ganzen haben wir eigentlich den Eindruck, dass zumindest die Parteien, die die Bundesregierung tragen, kein Interesse an einer effektiven Geheimdienstkontrolle haben und im Prinzip eher ja sogar Befugnisse ausweiten wollen. Insofern haben wir nicht den Eindruck.
Eine detaillierte Analyse des Gesetzentwurfs gibt es im vollständigen Interview mit Christian Mier auf breitbank.deutschlandradiokultur.de und da äußert er sich, Achtung Teaser, auch zu einer ganz neuen Fassung des Entwurfs, die gerade dpa in die Hände bekommen hat.
Super Teaser, sehr schön. Anfang des Monats haben wir hier in Breitband über das größte Crowdfunding-Projekt aller Zeiten gesprochen, die dezentrale autonome Organisation, ich weiß gar nicht mehr, wie haben wir gesagt, The DAO. Und das wurde als Revolution gefeiert, als eine virtuelle Demokratisierung des Kapitals und hinter The DAO steckt eine virtuelle Währung, für die rund 150 Millionen Euro von der Crowd eingesammelt worden sind. Und jetzt heißt es, The DAO, die Blase, ist geplatzt. Das klingt nach einem wahnsinnig tiefen Fall. Was ist da passiert?
Ja, Fakt ist, zu allen Krisen dieser Tage ist jetzt auch die DAO-Krise hinzugekommen. Der Hintergrund DAO ist ja gedacht als eine digitale Geldanlage, aus der man Projekte finanzieren kann. Aber eigentlich hatten sich die Mitglieder der Community erstmal auf ein Auszahlungsmoratorium geeinigt, da im Vorfeld schon klar war, dass das System attackiert werden kann. Und diese Schwächen wollte man erstmal technisch beheben. Außerdem gab es den Deal, dass die DAO-Investoren über jede Auszahlung abstimmen sollten. Und was ist nun passiert? Ein Mitglied hat sich einfach Geld auszahlen lassen, ohne die anderen zu fragen. Und der Code der DAO hat das zugelassen und nun fühlen sich natürlich alle vor den Kopf gestoßen und betrogen. Das System soll zurückgesetzt werden, die Auszahlung soll rückgängig gemacht werden. Das heißt, es gibt nicht nur wahnsinnig viel Streit, sondern das gesamte Projekt droht damit zu scheitern.
Tja, es ist halt auch die Frage, wie man ein dezentrales, unkontrollierbares System einfach so zurücksetzen kann. Tja, scheitern, es passt ja irgendwie in diese Woche, ist ein passendes Stichwort. Wir kommen nämlich zum Breitband-Meme der Woche.
Genau, und das lautet What is the EU? Und das haben sich in diesen Tagen auch viele Briten gefragt, dummerweise, aber erst nachdem eine Mehrheit für den Austritt aus der EU gestimmt hat. Wie Google per Twitter mitteilte, war, was ist die EU, die zweithäufigste Frage, nach der die Briten nach Schließung der Wahllokale gesucht haben. Auf Platz 1 stand die Frage, was passiert, wenn wir die EU verlassen? Mit einem Anstieg von 250% in der Nacht zum Freitag, also auch nach Schließung der Lokale. Und böse Stimmen sagen nun, das werden die Briten ja nun selbst merken, da brauchen sie nicht mehr nachzusuchen.
Das stimmt wohl. Ja. Danke, Vera Linz. Alle Links zu den Medien und Meinungen finden Sie auf breitband.deutschlandradiokultur.de.
We'll be right back.
I'm the Sue von Go Spleen aus Frankreich. 90er Jahre Bandproben, Rockpop sozusagen. Und der stammt aus dem französischen Besançon. Dort werkelt die vierköpfige Band an Indie-Rock-Songs mit offensichtlichen Grunge-Einflüssen, die sie jetzt als Teaser, als Vorbote eines neuen Albums ins Netz gestellt haben. Und Links zu dieser Musik gibt es wie immer auf breitband.deutschlandradiokultur.de.
Breitbandbesprechung.
Wer in den vergangenen Tagen Nachrichten per Messenger verschickt hat, der hat wahrscheinlich auch Emojis benutzt. Diese bunten Mini-Bildchen, die man in Chat-Apps neben Buchstaben und Schriftzeichen ja verschicken kann, um sich auszudrücken. Zum Thema Brexit gingen wahrscheinlich auch viele traurige und auch ein paar lachende Smileys um die Welt. Oder wahlweise auch Hundehaufen oder die britische Flagge, Stinkefinger oder auch passend zum Wetter schwitzende Köpfe.
Also man benutzt ganz klar Emojis, wenn Worte allein nicht reichen oder wenn man eben keine Zeit zum Schreiben hat. Seit dieser Woche gibt es 72 neue Motive, um sich auszudrücken. Ein Döner zum Beispiel oder auch ein Emoji für eine schwangere Frau. Und entschieden, welche Bildchen wir in unsere Kommunikation aufnehmen können, das wird in den USA. Das Unicode-Konsortium ist ein Zusammenschluss von Webunternehmen, Institutionen und Privatpersonen, die zusammen ein großes Ziel verfolgen. Sie wollen die digitale Kommunikation vereinfachen und auch international standardisieren.
Und genau darüber wollen wir nun reden, und zwar mit dem Sprachwissenschaftler Anatol Stefanovic. Guten Tag.
Hallo.
Was haben denn eigentlich Emojis mit Sprache zu tun?
Erstmal ist es natürlich so eine Art Ergänzung zur Sprache, und die werden auch als Ergänzung zur Sprache tatsächlich meistens benutzt. Also was wir selten sehen, ist, dass tatsächlich ein Wort durch ein Emoji ersetzt wird. Wir haben so das Gefühl, dass das ja eben vielleicht noch den Teil ausdrückt in einer Botschaft, den man in dem sprachlichen Teil noch nicht ausreichend zum Ausdruck gebracht hat.
Wie modern sind denn, wenn wir auf die Idee, Emojis als Abbild unserer existierenden Gesellschaft zu verstehen sind, wo modern sind denn Emojis in verschiedenen Bereichen, zum Beispiel in Sachen Geschlechterstereotype? Was für ein Bild vermitteln die uns da gerade? Gefühlt, haben wir vorhin überlegt, sind es Männer in Berufen und Frauen sind schön? Also da gibt es noch wenig umgekehrte Ideen von der Welt.
Das ist eindeutig so. Also das Unicode-Konsortium ist nicht besonders, gesellschaftlich nicht besonders divers besetzt. Das wird eben hauptsächlich durch Technologieunternehmen besetzt, und da arbeitet halt eine bestimmte Gruppe von Menschen. Und das fällt denen offensichtlich manchmal noch ein bisschen schwer, sich an die Welt in ihrer ganzen Buntheit anzunähern. Wir haben es ja bei den Hautfarben gesehen, die ganz lange keine Auswahl gelassen haben. Es gab immer nur hellhäutige Menschen, und dann hat man das geändert vor einiger Zeit und hat da ein bisschen Auswahl geschaffen. Es ist irgendwo klar, dass das Thema Geschlecht als nächstes auf dem Plan steht. Und es gibt ja auch schon Vorschläge, dass man da so ähnlich herangeht wie bei den Hautfarben, nämlich dass man so eine Art Kombinationsmöglichkeit herstellt, dass man den Beruf mit einem Symbol für das Geschlecht kombiniert, zum Beispiel, um eben aus dieser Situation herauszukommen, wo die Berufe alle durch Männer dargestellt werden und die Freizeit oder auch zum Teil stereotypisierte weibliche Aktivitäten durch weiblich aussehende Emoji.
Das wirkt ja so ein bisschen so, als wäre Emoji tatsächlich sowas wie eine komplett institutionalisierte Sprache, die sozusagen von oben herab entschieden wird, welche Elemente verwendet werden können und welche nicht. Wenn man das vergleicht zum Beispiel mit Jugendsprache, die ja eigentlich so eine Graswurzelbewegung ist, wo neue Worte entstehen, die dann irgendwann institutionalisiert werden, in den Duden zum Beispiel überführt werden. Wie unterscheidet sich da grundlegend auch die Struktur, wenn es doch diese Unterschiede gibt in der Entstehung?
Ja, das ist sozusagen ein Problem, was, glaube ich, niemand vorhersehen konnte. Das kann man auch dem Unicode-Konsortium nicht vorwerfen, weil eigentlich ursprünglich gar nicht klar war, wie stark und quasi schnell sich diese Emoji verbreiten würden in ihrer Beliebtheit weltweit und auch über Altersgruppen hinweg. Es war eben am Anfang so, dass man verschiedene Zeichensätze standardisiert hat, und da waren zufällig auch solche Bildzeichensätze bestimmter japanischer Telefonanbieter dabei. Die hat man dann mit übernommen und dann plötzlich sind die so beliebt geworden. Und jetzt ist das Unicode-Konsortium halt in der Situation, dass dieser Bilderzeichensatz irgendwie weiterentwickelt werden muss. Es gibt ein Vorschlagswesen, also jede Einzelperson auch könnte jederzeit theoretisch Vorschläge einreichen. Das Unicode-Konsortium entscheidet dann jedes Jahr, welche dieser Vorschläge angenommen werden. In der Realität ist ziemlich klar, dass wenn diese Vorschläge nicht von Unternehmen kommen, die bereits im Konsortium vertreten sind, dann haben die auch keine große Aussicht, umgesetzt zu werden. Und so haben wir tatsächlich ein System, was sehr stark von oben herab bestimmt wird. Anders als die Jugendsprache, die Sie eben erwähnt haben, aber auch anders als zum Beispiel die Emoticons, die ja sozusagen die Vorfahren der Emoji sind. die aus Satzzeichen zusammengesetzt werden und die der Kreativität der einzelnen Nutzerinnen und Nutzer völlig freie Hand lassen. Wenn mir was fehlt, ein Emoticon, dann kann ich mich hinsetzen und kann mit den Buchstaben und Satzzeichen herumspielen, bis ich etwas gefunden habe, was erkennbar ist, was verwendbar ist, und das kann sich dann durchsetzen. Bei den Emoji muss ich beim Unicode-Konsortium anklopfen und darum bitten, dass bestimmte Dinge aufgenommen werden.
Ich habe vor nach den Geschlechterstereotypen gefragt, wo vieles noch zu bemängeln ist. Andererseits finde ich, gibt es schon den Eindruck, dass Emojis eigentlich sogar ein Abbild einer Gesellschaft aus der Zukunft sind. Also wenn man sich diese Emoji-Familie anschaut, dann gibt es inzwischen Emojis eben mit unterschiedlichen Hautfarben. Es gibt sogar Regenbogenfamilien, wie ich entdeckt habe. Mhm. Und dieses Bild wird ja ständig erweitert. In der Realität wiederum gibt es das, aber die Diskussionen und Diskurse darum und wie, wer, wann, wie in die Gesellschaft integriert ist oder auch nicht, sind riesig. Aber die Emoji-Familie, die erweitert sich ja relativ zeitnah.
Also man kann das Unicode-Konsortium durchaus auch loben. Also das, was an Diversität dort geschaffen worden ist in den letzten Jahren, das muss man ja auch mal positiv hervorheben. Es ist ja auch jetzt wieder so, dass es Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Google sind, die ein System vorgeschlagen haben, um sich als nächstes dem Problem der Geschlechterstereotype anzunähern. Also die Technologieunternehmen selber, die werden natürlich zwar sehr langsam, aber die werden heterogener und diverser. Und damit wächst auch die Erkenntnis, dass man dort mit der Entwicklung in der Gesellschaft Schritt halten muss. Vor allen Dingen, weil diese Emoji eben in immer mehr Bereiche vordringen und irgendwo ja inzwischen eine Rolle spielen, die irgendwo absolut zentral ist. Also es stört Gruppen plötzlich, wenn sie sich in den Emoji nicht wiederfinden. Und in dem Augenblick muss man in diese Diskussion eintreten.
Das sind ja auch so, dass diese Richtlinien keine Pflichten sind. Also Anbieter können diese Emoji-Richtlinien, was Design-Richtlinien sind, zum Beispiel können sie in ihren Apps integrieren, müssen sie aber nicht. Das führt auch dazu, also man kann auf emojipedia.org kann man sehen, wie unterschiedlich die Emojis auf unterschiedlichen Betriebssystemen zum Beispiel aussehen. Das heißt, auf einem Apple-Handy sehen die anders aus als auf einem Android-Handy. Ja. Führt das vielleicht auch dazu, dass es gar keine einheitliche Kommunikation und sowas wie eine globale Diversität in dieser Art der Kommunikation geben wird?
Also die Standardisierung ist relativ stark. Die ist nicht vollständig und deshalb sehen die etwas unterschiedlich aus. Es gibt immer so eine Referenzimplementierung für jedes Emoji. Es gibt auch eine Beschreibung und an die muss man sich auch halten, wenn der Unicode-Standard implementiert wird. Es gibt interessanterweise ein paar Emoji, die sind sehr unterschiedlich implementiert. Zum Beispiel gibt es eine tanzende Person und in einigen Zeichensätzen ist das eine Frau im Abendkleid. Und in einigen Zeichensätzen ist das ein Junge, der mehr so eine Schirmmütze, glaube ich, aufhat und eine Jeans. Also da könnte es genau zu solchen Verwechslungen kommen, weil das einfach die Beschreibung des Emoji an sich ist nur eine tanzende Person. Aber was das genau heißt, haben dann unterschiedliche Anbieter unterschiedlich interpretiert. Das ist ja genau der Teil, der hier angegangen werden soll, dass auch zum Beispiel sowas wie das Geschlecht genau spezifiziert ist, damit man sich darauf verlassen kann, dass es auch so ankommt, wie man es abgeschickt hat.
Sagt der Sprachwissenschaftler Anatol Stefanovic. Vielen Dank für das Gespräch. Wir schicken Zwinker-Smileys und alles Mögliche als Dankeschön an Sie.
Genau, ja, die Künstlerin, die nun folgt, lässt sich auch wunderbar mit Emojis abbilden, und zwar mit einem Herz und einer Gitarre. Talia Rubenstein liebt nämlich ihr Instrument und sie widmet ihrer Akustikgitarre sogar einen eigenen YouTube-Kanal, in dem sie regelmäßig eigene Kompositionen und auch Coversongs präsentiert.
Auf der Musikplattform Bandcamp hat die junge Amerikanerin jetzt ein Album veröffentlicht. Wir hören Two Sailor featuring Corey Hales.
Brave little sailor, lost on the shore. You shut all your windows and locked all your doors. I'm not here to save you, so take off your hat, stay a while. Well, but you heard all the same. Did nobody tell you the rules to the game? There's no one to save you if you're off at the sea on your own. So lift up your eyes and onward you go. Tides won't slow down for you, strong winds will blow. Reel in your anchor, it's time to set sail and move on.
to save you, what would become of me then? You fought for so long, but what's it all for? You may win this fight, but you're losing the war. I'm not here to hurt you, so take off your armor at ease. Lift up your eyes, and onwards you go. Tides won't slow down for you, strong winds will blow. Set sail and move on.
To Sailor von Talia Rubinstein. Und wer diese junge Frau ist und wo man ihre Musik im Netz findet, das wissen wir hier von Breitband. Und wer es auch weiß, ist natürlich Google. Vor 20 Jahren begann eine Idee von zwei Informatikstudenten, die Welt zu verändern. Backrub nannte Sergey Brin und Larry Page ihre erste Suchmaschine für Informationen im World Wide Web. Ein Jahr später folgte dann die Namensänderung und den Rest kennen Sie in- und auswendig dieser Story.
Ja, wie tief verwurzelt das googlische Suchen und Finden im Netz ist, das wissen wir natürlich alle, egal ob Diagnosen oder Orte, Wissen und Unterhaltung. Fast jeder in Deutschland, vor allen Dingen in Deutschland, nutzt Google täglich. Der Marktanteil der Suchmaschine liegt seit Jahren stets über 90%. Und wie sehr diese vermeintlich einfache Suche im Netz unseren Alltag, unsere Kultur und auch unser Denken prägt, darüber berichtet Jochen Dreyer, und zwar im Selbstversuch.
Eigentlich ist mein Leben im Netz, leicht reduziert natürlich, eine einzige Suche. Ich suche nach Fakten, nach Themen, nach Unterhaltung, wie man Lebensmittelmotten bekämpft oder Rotweinflecken auf der Sofagarnitur. Andere, natürlich niemand selbst, suchen im Netz nach neuen Liebes- oder Sexpartnern oder zumindest einem virtuellen Äquivalent davon.
Ich suche eine ernsthafte Beziehung. Ich barsche mir jetzt.
Und warum schleudert meine neue Waschmaschine eigentlich nicht mehr? Ich öffne meinen Browser oder schaue auf mein Smartphone und ein schlichtes Suchfeld fordert geradezu, such etwas. Und ich frage, werde zu einer der 50.000 Google-Suchanfragen pro Sekunde, steuere ein paar Tausend zu den 1,5 Billionen im Jahr dazu. Und wie viel ist überhaupt eine Billion?
Eine Billion.
Antwort, rund die Hälfte der deutschen Staatsverschuldung oder so viel wie die Summe, wenn alle deutschen Arbeitnehmer ihren Lohn zusammenlegen würden oder eben dieses schreckliche Lied.
Wie viel sind eine Billion Sekunden? Wie viele Jahre? Wie viele Stunden?
Gott, oh Gott. Es gibt eben auch Dinge, die möchte man gar nicht finden.
Die Menschen schreiben heute ihre Suchanfragen genauso, wie sie natürlicherweise Fragen stellen. Diese enzyklopädische Art, seine Frage zu programmieren, Einkommensteuer plus Hilfsprogramm minus Selbstständigkeit, ist komplett verschwunden. Ich kann mich noch an meine Uni-Zeit erinnern. Da gab es Kurse, in denen gelehrt wurde, wie man richtig sucht.
Zach Gage ist New Yorker Medienkünstler und Spieleentwickler, der sich seit vielen Jahren mit Suchen und Suchergebnissen im Netz beschäftigt. Sein neuestes Werk ist eine Ausstellung mit kleinen, mit elektronischer Tinte bedruckten Bildschirmen, Glaciers genannt. Darauf zu sehen sind die ersten drei Autocomplete-Vorschläge von Google, die die Suchmaschine bei bestimmten Phrasen und Fragewörtern vorgibt, gleichbedeutend mit den aktuell häufigsten Suchanfragen.
Is it scary to die? Is it scary to fly? Is it scary to skydive?
Die Ergebnisse auf den kleinen Bildschirmen ergeben teils amüsante, teils Gedicht- oder Haiku-artige Texte, die tiefe Einblicke in eine suchende Gesellschaft erlauben.
How to tie a tie? How to be single? How to boil eggs?
Über die Google API werden die Phrasen einmal am Tag aktualisiert, denn die Texte ändern sich durch das Weltgeschehen. So taucht bei der Phrase »Ich habe Angst vor« an einem anderen Tag nicht mehr »Dich zu verlieren« als erstes auf, sondern »Ich habe Angst vor ISIS«. Trotzdem bleiben viele der Kombinationen und Suchen rätselhaft.
Tell me a joke, tell me a story, tell me something good.
Viele der Suchanfragen scheinen eher privaten, hilfesuchenden Charakter zu haben. Wird wirklich eine nützliche Antwort einer Suchmaschine auf eine Frage wie »Soll ich mein Baby behalten?« erhofft? Google als globale Psychiater-Couch?
Ich bin sicher, Google schaut sich die menschliche Sprache genau an und zieht Informationen aus der Art, wie Fragen gestellt werden. Aber es gibt auch Unmengen von Diensten, die sich auf genau solche Fragen spezialisiert haben. Vielleicht finden die Menschen nicht genau die Antwort, die auf ihre persönliche Situation passt, aber sie finden eine Art Antwort.
Für den Otto-Normal-User wirken die Suchvorschläge beruhigend. Du bist nicht allein mit den Rotweinflecken, den Lebensmittelmotten und den Eheproblemen. Jedes Anliegen hat schon jemand anders vor einem gehabt und eine Lösung dafür gesucht. Allerdings scheint gleichzeitig das typische Lehrersprichwort »Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten« neue Brisanz bekommen zu haben. Häufig würde das Gegenteil von gutefrage.net besser passen und wir fragen eben gar nicht Mutti, sondern hoffen, dass sich irgendjemand erinnern kann, was Mutti mal vor Jahren zu hartnäckigen Flecken sagte und dieser jemand es ins Netz geschrieben hat. So ist übrigens auch der Gründungsmythos der gleichnamigen Seite. Aber vielleicht weiß die echte Mutti bei Beziehungsproblemen sogar besser Bescheid als hunderte Millennials mit der gleichen Frage und vagen Antworten. Die neue Waschmaschine hat übrigens nicht geschleudert, weil ich zu wenig Wäsche hineingetan hatte, Gefahr einer Unwucht. Manchmal hilft eben auch einfach, die Bedienungsanleitung zu Ende zu lesen. Allerdings, bestimmte Dinge trauen wir uns gar nicht mehr zu suchen. Das ergaben Studien, die das Internetverhalten nach den Snowden-Veröffentlichungen untersuchten. Demnach vermeiden viele Menschen bestimmte Begriffe, die sie in die Nähe von Terrorismus rücken oder womit sie in die Raster der Überwachungsselektoren der NSA geraten könnten. Eine Selbstzensur durch das Gefühl ständiger Überwachung. Der Journalist und Snowden-Vertraute Glenn Greenwald warnte davor schon 2014.
Wenn wir uns beobachtet vorkommen, dann verändern wir unser Verhalten drastisch. Dutzende Studien zeigen, fühlen wir uns beobachtet, dann verhalten wir uns fügsamer und konformistischer.
Wenn wir von dem kausalen Zusammenhang zwischen Suchen und Finden, zwischen Problemstellung und Lösungsfindung ausgehen, dann bedeutet dies Folgendes. Suchen wir bestimmte Begriffe nicht mehr, fragen wir bestimmte Inhalte und Themen nicht mehr nach, werden sie verschwinden. Sozusagen Prinzip, Angebot und Nachfrage der Information. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was wir uns vom Internet einmal versprachen. Ein Ort, an dem wir alles Wissen der Welt finden und eine Antwort auf jede Frage.
I search on Google for you. I search on the Internet. When I search on Google, it redirects me.
Die Suche sind am Ende wir. Jochen Dreier war das und wir haben auch, ich muss auch nochmal was suchen.
Ja, ich auch.
Also Breitband ist, mal sehen, was sie was.
Also Google sagt, Breitband ist gut.
Ja, das
als
stimmt.
Als Vorschlag finde ich schon mal gut. Radio,
aber guck mal,
die Radio, frage ich auch nochmal, Radio ist
oh, immer dieses
ein
so
Küken und Radio ist Kino im Kopf. Okay,
echt?
Naja, kann ich mich.
Radio ist ein Küken?
Ja, bei dir auch.
Das
sehr
ist ja. Das ist ja.
Radio ist ein Küken.
Radio Istanbul.
Diese
Radio
Referenz verstehe ich nicht. Ist das eine popkulturelle Referenz? Ah, das ist tatsächlich ein Kinderlied. Das kleine Küken piept. Was das mit Radio zu tun hat, weiß ich jetzt auch noch nicht. Muss
das
Google
ich
uns noch
machen.
Erklären.
Machen wir das den ganzen Nachmittag jetzt weiter, Christian Grasser. Und
wir
die anderen
ja
Sendungen verschieben sich um mehrere Stunden, bis wir hier fertig gesucht und gegoogelt haben.
Genau, wir sind die neuen Gottschalks. Wir dürfen
genau.
überziehen mit
Wir überziehen
Hilfe
mit Langeweile. Sehr schön. Aber wir können auch aufhören und die Nachrichten
genau.
einfach dran
Nach
lassen.
Uns kommen wieder die wichtigen Nachrichten. Wahrscheinlich geht es auch noch mal um den Brexit. Schottland will ja jetzt, wie ich auch gerade durch Google erfahren habe, doch noch ein neues Referendum machen. Das wird spannend. Nach uns, wie gesagt, die Nachrichten, dann das Theatermagazin Rang 1 und ja, wir verabschieden uns, oder?
Genau. Wie heißt du?
Christian Conradi.
Und wie heiße ich?
Christine Watti.
Sehr
das
richtig.
Weiß sogar Google
genau.
und ich. Gut, machen Sie es gut. Zum Abschluss, wie immer, Musik aus Bangkok diesmal. Wir hören Monsoon mit einem wirklich merkwürdigen Instrument. Vielleicht haben Sie das schon mal gehört. Handpan. Klingt wie ein Deckel oder ein Topfdeckel. Sieht auch fast so aus. Das hören wir.
Klingt
machen
schön.
Sie es gut. Bis zum nächsten Mal.
Schönes
Tschüss.
Wochenende. Tschüss.